viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Antlitz dieser Welt verändern. Das ist der Leitspruch von ASCHA, einem karitativen Non-Profit-Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen in Kamerun zu helfen und sie zu unterstützen. Dies gilt in erster Linie für die Kinder. Katja und Felix Bruin aus Unterriberg haben dieses Projekt im Jahre 2006 ins Leben gerufen. Und so bin ich heute im Gespräch erneut mit Katja Bruin, die gegenwärtig wieder in Kamerun ist. Und so grüße ich dich ganz herzlich bei Radio Gloria.
Vielen Dank, liebe Andrea. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder etwas aus Kamerun berichten darf.
Katja und Felix Bruin, ihr Mann, haben den Samen für dieses Kinderhilfswerk in Kamerun gesetzt und sie wachsen kontinuierlich weiter in Form von Schulen, Krankenhäusern, Wasserbrunnen und natürlich zufriedene Kinder. Unter anderem hat Katja im letzten Interview über ihr neues Buch, das jetzt auf dem Markt ist, berichtet. Nochmals herzlich willkommen bei Radio Gloria. Im Dezember bist du mit deinem Mann Felix nach Kamerun erneut gereist. Welches Ziel habt ihr damit verfolgt?
Für uns war es vor allem schön, dass mein Mann Felix wieder einmal reisen konnte. Aufgrund der Corona-Maßnahmen hatte Kamerun die Grenzen geschlossen für alle Auswärtigen. Und er konnte nicht mehr kommen, weil er nicht das entsprechende Visa hat, was ich habe. Und so konnte er nur aus der Ferne verfolgen, was ich tue und welche Projekte wir aktuell in Kamerun haben. Und es war sehr schön, dass wir endlich wieder einmal gemeinsam mit unseren Kindern, mit unseren Familien hier in Kamerun feiern konnten. Und wir haben die Zeit wirklich sehr genossen.
In den sozialen Medien wie Facebook und Instagram seid ihr beinahe ständig online. Ihr berichtet, was ihr tut, wo ihr seid. Ihr postet etliche wunderschöne Fotos, die zwar nicht immer sehr schön sind. Sie regen zum Nachdenken an, lösen sogar Tränen aus. Aber da dies alles so schön dokumentiert ist, möchte ich heute in einer anderen Form das Gespräch mit dir führen. Und ich möchte mit dir einfach die wesentlichsten Stationen durchgehen und da kannst du einige Gedanken uns schenken. Am 15. Dezember, schwierige Straßen führen oft zu wunderschönen Zielen. Was hast du damit gemeint?
Ich wollte damit zeigen, dass die Reise nicht immer ganz so einfach verläuft, weil es hat sehr wenige gute Straßen im Land. Und das Land ist ja doch sehr groß. Wenn man es vergleicht vom Süden bis in den Norden, kann man es etwa mit Deutschland vergleichen. Und wir legen da doch sehr große Distanzen von ja, nahezu 2000 Kilometern von einer Seite auf die andere Seite des Landes zurück. Und auch an allen einzelnen Punkten, wo wir länger sind, wo wir dann in die verschiedenen kleinen Buschdörfer fahren. Das braucht schon ein wenig Durchhaltevermögen auf diesen Pisten. Es ruckelt den ganzen Tag hin und her und man kommt zum Teil nur mit 20 Stundenkilometer vorwärts. Entsprechend braucht alles ein wenig mehr Zeit und ja, wir sind auch immer froh, dass wir etwas Gottes Segen haben, dass wir keine Panne haben im Busch, weil wir sind oft an Orten, da ist niemand über Stunden und wenn man es nicht selber reparieren kann, wäre man ein wenig verloren. Das zeigt ein wenig die Schwierigkeiten, die wir unterwegs haben, weil gute Straßen, wie wir es von der Schweiz kennen, Teerstraßen gibt es wirklich nur sehr wenige und diese haben auch oft sehr große Löcher. Man fährt von links nach rechts. Es ist ein bisschen eine Herausforderung, das Reisen.
Am gleichen Tag, 15. Dezember, furchtbar, wenige Tage vor Weihnachten ist rund um die Region Kusiri ein neuer Krieg entfacht. Zwei Ethnien bekämpfen sich und unschuldige Kinder und Erwachsene stehen zwischen zwei Fronten. Die Medien sprechen von bis zu 50.000 Flüchtlingen. In der Not haben wir spontan vor einer Woche ein kleines Auffanglager eingerichtet, wo wir Kinder mit alleinstehenden Müttern aufgenommen haben. Dort werden sie nun vorübergehend durch Spendengelder von ASCHA ernährt.
Ja, als ich dieses Foto erhalten habe, war ich noch nicht selber vor Ort Und es hat mich wirklich sehr berührt. Ich habe aus den Medien entnommen, dass tatsächlich ein Krieg ausgebrochen ist in einer Lage, wo wir bisher noch nicht aktiv waren, wo jedoch der Pfarrer Sidwan jetzt arbeitet, von dem wir in der letzten Sendung auch berichtet haben, der sehr eng mit uns zusammenarbeitet. Und er hat mir erzählt, dass Unruhen ausgebrochen sind zwischen zwei Ethnien. Es hat sich dann sogar noch eine dritte eingemischt. Der Grund war vor allem ein Kampf um Wasser und um Nahrung. Es ist so, dass der Klimawandel sich sehr stark im Norden Kameruns zeigt. Es hat fast kein Wasser mehr. Der Tschadsee wird immer kleiner. Entsprechend das Volk, das als Fischer unterwegs ist, findet nur noch wenige Fische. Und das Volk, die Araber, die mit den Kühen, mit dem Vieh, mit Schafen unterwegs sind, die wollen gleichzeitig ihr Vieh tränken. Und es ist ein kleiner Streit entfacht zwischen wirklich, man spricht von zwei Personen oder vielleicht zwei Familien. Die einen haben Wasser gestaut, weil sie ihre Fische dort sammeln wollten, und die anderen sind mit den Kühen durchgestapft und die Kühe sind dann im Wasser stecken geblieben, im Schlamm und im Morast. Und aufgrund einer, ja, sagen wir, eines Familienstreits hat sich tatsächlich ein Krieg entfacht. Also das wurde so groß, sie haben wirklich sich bekämpft, sie haben ihre Häuser niedergebrannt, sie haben, ja, es gab auch viele Tote. Man spricht offiziell in den Medien von 44, aber inoffiziell, was ich erfahren habe, geht das an die 2000 Menschen, die ihr Leben verloren haben. Durch diesen Kampf, der sich plötzlich wie ein Feuer entfacht hat in der ganzen Region über etliche Kilometer. Und die 50.000 Flüchtlinge, das sind nur die Anzahl, die geflohen ist via Kusseri über die Grenze in den Tschad. Und viele sind über den Logone in den Tschad geflohen, wirklich an, außerhalb des Landes, und sind dort in Flüchtlingscamp untergekommen. Und ich habe das gesehen. Ich war jetzt letzte Woche, bin ich dort vorbeigegangen. Es war wirklich sehr, sehr traurig. Ich habe schon viel Elend gesehen, aber das war wirklich sehr traurig, die Menschen in ihren Zeltunterkünften zu sehen, wie sie vor den Mauern anstehen, wo Lebensmittel ausgegeben werden, und man weiß nicht, erhält man heute, erhält man nicht, erhält man in 2 Wochen oder nicht. Es kommt ein Sack Reis, der muss für 10 Personen, für eine ganze Familie ausreichen. Man weiß nicht, was ist morgen, was ist übermorgen. Steht mein Haus noch? Kann ich zurück? All diese Not zu sehen, das war wirklich sehr schlimm. Und wir konnten nicht vielen helfen, aber wenigstens diesen 2 Handvoll Menschen, die gekommen sind, die hat der Pfarrer Sidwan zusammen mit seinem Kollegen, mit einem anderen Pfarrer, haben sie bei sich aufgenommen. Und ich habe mit diesen Witwenmüttern gesprochen und mit den Kindern. Und sie haben mir erzählt, wie sie geflohen sind, wie sie gehört und gesehen haben, dass die Feinde kommen, und sie wussten nichts, sie hatten nichts mit dem zu tun. Sie sind Unschuldige, die mitten im Krieg standen, und sie sind geflohen, sie haben alles zurückgelassen. Und eine Mutter hat mir auch erzählt, sie hatten keine Zeit mehr, sie kam wirklich mit den Kleidern am Leib und sie rannten zur Kirche, weil sie wussten, dort bin ich vielleicht sicher. Und es war tatsächlich so, sie haben über mehrere Tage bis Wochen dann bei der Kirche einen Unterschlupf gefunden, und wir haben sie unterstützt mit Nahrungsmitteln. Wir haben den Kindern Kleider und Schuhe organisiert, alles über den Pfarrer Sidwan, dass sie trotz allem das Gefühl hatten, wir sind auch wichtig und wir haben doch etwas Weihnachten feiern können. Es tut schon weh, wenn man in die Augen dieser Kinder und dieser Mütter sieht und man weiß nicht, wie geht ihre Zukunft weiter. Im Moment ist die Lage zwar ruhig, aber der Krieg ist noch nicht zu Ende und die Probleme sind nicht gelöst und man weiß nicht genau, was passieren wird.
Ihr arbeitet sehr eng mit den Franziskanerinnen, Priestern und Bischöfen vor Ort zusammen. Wenn sich die Ordensleute, Priester und Bischöfe so stark für die benachteiligten Leute einsetzen, begeben sie sich nicht in Gefahr?
Ja, es ist so, dass die Kirche ein sehr hohes Ansehen hat und wirklich alle verstehen, dass die Kirche für das Gute da ist, dass die Kirche für die Menschen sorgt und sie nicht alleine lässt, auch wenn sie die finanziellen Mittel nicht hat, wie jetzt zum Beispiel den Flüchtlingen etwas zu geben, weil es geht einfach nicht, dass man allen helfen kann, aber wenigstens Mut zusprechen und ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Und auch für uns, die Kirche ist eigentlich so ziemlich die einzige Organisation, die im ganzen Land funktioniert. Wir haben dank den Ordensschwestern und den Pfarrern und den Bischöfen ein sehr, sehr gutes Netz im ganzen Land. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, weil sie sind immer vor Ort. Sie sehen, wo ist wirklich die große Not, und bei ihnen kommen wir auch immer unter. Sie sorgen für uns, sie kochen für uns, und wir arbeiten da wirklich Hand in Hand für das Wohl ihrer Menschen.
Dann am 25. Dezember, Merry Christmas, ein Bild mit Boys, die sich offensichtlich auf Weihnachten freuen.
Das ist eine muslimische Familie. Sie feiern eigentlich kein Weihnachten, aber unser Kinderhilfswerk, das basiert nicht darauf, dass wir zum Beispiel nur Katholiken oder nur einer bestimmten Religion helfen. Wir sind wirklich für alle da. Das ist das Schöne auch, die katholischen Bischöfe, wir arbeiten gemeinsam, wir bohren Brunnen in muslimischen Dörfern oder wo auch immer, das spielt keine Rolle. Und auf dem Foto sieht man ein Patenkind. Wir vermitteln ja schon seit 10 Jahren Patenschaften. Inzwischen sind das rund 70 Kinder mit Familien. Und auf dem Bild sieht man, wie wir eine davon besuchen. Manchmal gibt es dann Geschenke vom Schweizer Gotti oder Götti, die wir vorbeibringen dürfen. Und es ist auch für uns schön. Es sind auch eine Art unsere Kinder, die wir beim Aufwachsen begleiten dürfen. Und die erste Patenschaft haben wir in 2012 vermittelt. Entsprechend sind diese Kinder mittlerweile Teenager, und es ist wirklich schön, sie so lange begleiten zu dürfen und zu wissen, sie dürfen in die Schule. Wenn sie krank sind, werden sie im Spital behandelt. Sie haben zu Weihnachten ein Geschenk, sie haben Kleider. Wenn etwas irgendwo klemmt, sind die Gottis und Göttis aus der Schweiz für sie da, und wir dürfen sie dabei begleiten. Das ist eine sehr schöne Aufgabe.
Am 27. Dezember, der Weg ist das Ziel. Offroad, Bushroad, unterwegs, Reisen etc. 26. Dezember, bald entsteht hier in Gonjor ein neues Primarschul. Was ist da damit gemeint?
Genau, in der Region Adamawa haben wir inzwischen bereits rund 35 Schulhäuser realisieren dürfen. Und ich habe da ein Bild gezeigt, wo wir tatsächlich auf so einer Buschpiste unterwegs sind. Und wir gingen schauen, wie weit ist das Projekt in Gondjor mit dem neuen Primarschulhaus. Wir haben dann gesehen, dass die Bewohner bereits die Bausteine angefertigt haben, weil jedes Dorf muss ihren eigenen Anteil beisteuern. Entsprechend müssen sie die Bausteine anfertigen, sie müssen Nahrung für die Bauleute zur Verfügung stellen, und sie müssen das Wasser auf die Baustelle bringen. Und sobald alles bereit ist, kommt dann unser Bauteam und startet mit dem Aufbau. Für uns ist es wichtig, dass wir immer einige Fotos haben vom Vorher, wie hat es vorher ausgesehen, dann vom Aufbau, natürlich von den Kindern, wie viele Kinder sind in diesem Dorf in der Schule. Und es ist völlig klar, wir sind für die Kinder da, und Bildung ist für uns die einzige Lösung, damit sich das Land früher oder später irgendwie entwickeln kann und dass die Menschen sich selber helfen können. Es ist auch so, wir können oft mit den Eltern nicht sprechen, weil sie nie zur Schule gingen, und sie sprechen zum Beispiel nur ihren Dialekt, und Kinder, die sprechen dann Französisch oder Englisch, das sie in der Schule gelernt haben, eine der beiden offiziellen Landessprachen. Und wir gehen auch davon aus, wenn Kinder zusammen zur Schule gingen oder wenn sie am gleichen Brunnen ihr Wasser geholt haben als Kinder, dass es später weniger Konflikte gibt unter verschiedenen Ethnien, weil sie sich verstehen, erstens mal von der Sprache her, und zweitens mal, weil sie als Freunde aufgewachsen sind, weil wir haben das Gefühl, dass viele der Unruhen auch auf Verständigungsproblemen basieren. Die Menschen, die sprechen komplett andere Sprachen, und darum verstehen sie sich auch nicht, und darum gibt es immer wieder Konflikte.
Am 29. Dezember dann Cameronian Booster, Gin Tonic, Real Booster. Ich denke mir, da seid ihr wieder zurück von der Pampa in der Zivilisation gewesen und habt euch einen Gin Tonic geleistet, also ein sogenannter Booster.
Ja, wir waren da in Gaundere, wir waren wieder mal in einer größeren Stadt und haben uns einen Drink gegönnt. Der war tatsächlich auch kühl aus dem Kühlschrank, etwas ganz Leckeres zwischendurch mal, zum sich selber wieder etwas gönnen. Und das ist ein neues Getränk in Kamerun, das Booster heißt, und ja, Im Moment spricht ja in der Schweiz jede Person über den Booster und wir haben dann einen kleinen Spaß daraus gemacht und posteten unseren eigenen Booster. Kamerun ist zum Glück von Corona weitestgehend verschont geblieben, zumindest was die Region im Norden betrifft, wo ich aktuell bin. Aber es hatte im ganzen Land eigentlich nicht so gravierende Ausmaße wie in der Schweiz. Und ich bin auch sehr dankbar darüber. Und der Booster war wirklich einfach nur ein kleiner Spaß von meiner Seite, zum zeigen, dass wir auch einen Booster in Kamerun haben.
Ja, und jetzt brauchen wir auch einen musikalischen Booster. Katja, hättest du einen Musikwunsch?
Ja, im Moment hätte ich gerade Lust, etwas zu hören, das wir in der Kirche oft singen. Wir gehen häufig um 6 Uhr oder 6:30 Uhr in die Frühmesse. Manchmal nehme ich teil, manchmal nehme ich nicht teil. Ich bin manchmal auch etwas müde. Aber das letzte Lied, das wir gemeinsam gesungen haben, das gefällt mir sehr gut. Das würde ich gerne hören. Und das gedenkt vor allem auch der Mutter Maria.
Ooh.
Wir sind zurück in der Sendung mit Katja Bruin von Ascia. Wir haben sehr schöne Marienklänge von Kamerun gehört und jetzt sind wir auch wieder gestärkt für die weiteren Gedanken, die uns Katja schenken wird. Am 8. Januar, unsere Familie wächst von Tag zu Tag. Was hast du damit gemeint?
Ich habe da ein Foto gepostet mit sehr vielen Kindern. Es war so, dass mein Mann Felix am 4. Januar Geburtstag hatte und er wollte dann mit unseren Kindern im Mutter-Kind-Programm feiern. Entsprechend haben wir Weihnachten, Neujahr und Geburtstag zusammengenommen und ein richtig großes Fest gemacht. Es waren 120 anwesende Kinder, einige aus dem Programm Mutter-Kind-Programm, einige sind Patenkinder und rund 60 Erwachsene waren da. Es kamen auch alle Nachbarskinder und wer Lust hatte und wollte, der war einfach auch da. Es war wirklich eine Menge von Menschen. Alle haben gegessen, getrunken, getanzt, gefeiert, bis es dunkel wurde. Erst dann gingen die Letzten. Am anderen Tag gingen viele von ihnen nicht zur Schule, weil sie dachten, die Feierlichkeiten gehen doch sicher weiter. Es war ein sehr schönes Fest. Vielleicht etwas noch zum Mutter-Kind-Programm, wo wir das gefeiert haben. Das ist ein Programm, wo wir unterernährte Kinder aufnehmen mit einem Familienteil. Also mittlerweile ist es so, dass nicht nur unterernährte Kinder kommen, vermehrt auch Halbwaisenkinder, deren Mütter bei der Geburt verstorben sind. Es gibt viele schlimme Schicksale. Zum Beispiel fällt mir gerade ein kleines Mädchen ein, das in einem Karton über mehrere Kilometer auf dem Gepäckträger eines Fahrrads zu uns gebracht wurde. Es ist erst wenige Wochen her. Die Mutter ist bei der Geburt gestorben. Und wenn möglich, nehmen wir alle auf. Zum Glück mussten wir bisher noch keines abweisen. Wir nehmen sie auf, wir füttern sie, wir pflegen sie, wenn sie krank sind, damit sie gesund aufwachsen können. Und ich hoffe und bete auch, dass uns dafür noch lange die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen werden. Wo sollen diese Kinder sonst hin? Viele wären längstens verstorben und das wäre ein schrecklicher Gedanke.
Und dann am 10. Januar mit Felix vor der offiziellen Brunneneröffnung bringen wir die Bestiftungsplakette ans richtige Ort. Bald kann's losgehen.
Wir haben im letzten Jahr wieder über 30 Brunnen gebohrt. Und ein Teil meiner Aufgabe hier ist es auch, dass ich jedes Ort besuche und schaue, ist der Brunnen tatsächlich da und fließt das Wasser, ist alles in Ordnung. Und wenn möglich, beschriften wir jeden Brunnen, auch wenn der Spender das möchte, mit dem eigenen Namen. Es ist nicht immer möglich zu beschriften, aber dort, wo es möglich ist, bringen wir dann diese Tafel vorab vorbei. Und dann sieht man, wo ist der Brunnen, wer hat ihn bezahlt. Und weil alle sehr ähnlich aussehen, kann damit auch sichergestellt werden, dass wir nicht immer nur dasselbe Foto zeigen, sondern dass wirklich jedes Projekt an jedem Ort realisiert wurde. Und wir gehen vorbei, wir sprechen mit den Einheimischen, wir erfragen Details wie die Einwohnerzahl, die Ethnie, die Religion, was sie arbeiten, wie die Situation vorher war und wie die Situation heute ist. Und dabei wird auch immer gefeiert. Die Leute sind sehr, sehr dankbar, dass wir ihnen mit Wasser helfen. Etwas, das bei uns so selbstverständlich ist und in Kamerun wirklich sehr, sehr an großen Orten sehr stark fehlt.
Wieder eine weniger erfreuliche Botschaft, Hungersnot hier bei uns.
Das Bild zeigt mich mit dem kleinen Paul. Der wurde an diesem Tag frisch zu uns ins Mutter-Kind-Programm in Gobo gebracht. Paul ist 5 Jahre alt. Er kann weder gehen noch stehen und kaum seinen Kopf aufrecht halten. Er ist so stark von der Hungersnot gezeichnet. Und als ich in Gobo war, wurde er ins Spital gebracht, von weit her. Die Eltern haben gehört, da ist jemand, der hilft Kindern, die nicht gehen können. Und sie verstehen oft nicht, dass es ein Problem der Ernährung ist, dass das Kind schlicht zu wenig Nahrung, zu wenig Kraft hat, weil er darum nicht gehen kann. Wir haben ihn dann sofort aufgenommen. Wir ernähren ihn nun. Das wird mehrere Wochen dauern, bis er wirklich genug Kraft hat, dass er versuchen kann zu gehen. Und es ist wirklich meistens ausschließlich ein Problem, dass die Kinder unterernährt sind, dass sie deswegen nicht gehen können. Und im Fall von Paul wurde sehr, sehr lange gewartet, bis reagiert wurde. Meistens bringen sie die Kinder im Alter von 2 oder 3 Jahren. Und ich hoffe, dass der kleine Paul trotzdem noch seine Gesundheit findet, dass er dank unserer guten Ernährung zu Kräften kommt und auch gehen kann.
Werden die Brunnen jeweils gesegnet?
Ich fahre zwar meistens mit einer Ordensschwester oder mit einem Priester vorbei. Wir haben auch schon den Brunnen gesegnet und eine Messe dazu gemacht. Weil es sehr aufwendig ist von der Zeit und ich die nicht, oft nicht habe, müssen wir meistens etwas schneller vorwärts machen. Wir können vielleicht 1 bis maximal 2 Stunden pro Ort verbleiben. Für mich ist wichtig, dass ich das alles dokumentieren kann mit der Drohne, mit der Kamera. Wir kommen häufig auch unangemeldet. Einfach zum Sehen, ist das alles da, funktioniert alles, nicht, dass sie eine Situation präparieren, die nur für uns gemacht wurde. Und wenn wir dann die Drohne senden, kommen die Menschen aus dem Busch angerannt, aus ihren Feldern und freuen sich umso mehr, dass plötzlich fremder Besuch gekommen ist und umarmen uns und es entsteht eine spontane Feier, die eigentlich fast noch schöner ist als eine organisierte.
Am 19. Januar, Wasser ist Leben, Brunneneinweihung in Merenge.
Genau, da fuhren wir nach Barduki, wo wir einen Brunnen errichtet haben, wie immer auch spontan. Das war kurz vor Tagesende. Wir haben den Brunnen eröffnet und anschließend auf dem Rückweg sah ich diese Buschhütten und ich musste sehen, ja, das ist einmal mehr eine Staatsschule. So sehen die Staatsschulen in Kamerun häufig aus. Man hat den Norden wirklich vergessen. Es hat sehr wenige Schulen. Und ich dokumentiere, was ich sehe und wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, es jemandem zu zeigen, einem Spender, der helfen möchte, realisieren wir den Aufbau eines ordentlichen Schulhauses mit 2 Klassenzimmern. Oder wenn es geht, mehr Klassenzimmern, dass diese Orte, die nie eine Chance auf Hilfe haben, dass sie doch wenigstens ein Schulhaus haben, wo die Kinder etwas lernen können und nicht in einer Buschhütte sitzen müssen, wo es ihnen bei Regen auf den Kopf tropft und wo sie eigentlich gar keine Motivation haben, etwas zu lernen, weil es an allem fehlt, weil sie auf dem Boden sitzen müssen. Der Lehrer hat keine Wandtafel und nichts zur Verfügung.
Am 19. Januar, Wasser ist Leben, Brunneneinweihung in Merenge.
Das zeigt einen Schnappschuss mit vielen freudigen Kindern. Da war ich in einem Ort, wo ich eigentlich noch gar nichts geholfen habe. Sie haben mich einfach gefragt um Hilfe und wir gingen dann hin. Und sie haben mir gesagt, ja, wir suchen momentan das Wasser 2 Kilometer weit. Und sie zeigten mit der Hand auf eine Richtung. Und ich habe gesagt, okay, schick mal die Drohne und ich schaue mir das an. Und ich habe tatsächlich dann einen Ziehbrunnen gefunden, circa 1 Kilometer, 1,5 Kilometer weit weg. Und sie haben sich alle riesig gefreut, obwohl wir noch nichts gemacht haben. Aber für sie, wir sind der Rettungsanker. Eine Reiseperson wird sofort als Hilfe angesehen. Man hat Hoffnung, dass etwas passiert, dass vielleicht doch noch mal jemand kommt und einen Brunnen bohrt. Oder dass Eltern von kranken Kindern auf eine sofortige Genesung eines kranken Kindes warten. Oder für den Start in ein besseres Leben nach dem Krieg. Manchmal ist es einfach, wenn man kommt. Die Menschen haben wieder Hoffnung, dass sie nicht vergessen sind. Wir können nicht sofort etwas verändern, aber wir können ihnen Hoffnung schenken und das ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen sind und vielleicht doch irgendwie gemeinsam einen einfacheren, eine friedliche Zukunft finden.
Einige Tage später, am 22. Januar, Klassenzimmer in Barduki bei Yanghua. Dass so kein richtiger Schulunterricht stattfinden kann, versteht sich ohne viele weitere Worte.
Das Bild zeigt ein kleines Dorf mit einfachen Buschhütten aus Strohdach, wirklich diese kleinen, kleinen Rundhütten mit keinerlei Komfort. Und ich frage mich immer wieder, wie können die Menschen so überleben? Ich selbst würde wahrscheinlich nach kaum 2 Nächten und Tagen, ich käme nicht zurecht. Ich frage mich, wo finden sie Nahrung? Wo ist das Wasser? Wie sieht die Zukunft aus? Ohne Geld in der Hand, ohne Arbeit. Es ist für mich immer wieder ein Rätsel, wie die Menschen überleben können in diesen einfachsten Unterkünften in der abgelegenen Wildnis. Ganz zu schweigen davon, wohin sie gehen können, wenn sie erkranken, weil Spitäler oder Gesundheitszentren, es gibt sehr wenige und sie sind sowieso immer schlecht ausgerüstet und die Bewohner haben zudem keine finanziellen Mittel, um sich behandeln zu lassen. Es ist für mich wirklich immer wieder ein Wunder, wie die Menschen auf diese einfachste Art überleben können.
Am 30. Januar, Kinder auf der Flucht vor Unruhen und Krieg, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, unbezahlbar. Sidonie, du bist eine von vielen Tausenden. Mit deinem Gesicht bekommen die unzähligen Schicksale einen Namen. welche vor den brutalen Auseinandersetzungen vor 2 Monaten um die Region Kusiri geflohen sind. Dein Vater wurde getötet, als du noch nicht geboren warst. Seither muss deine Mutter und die 9 Geschwister alleine durchbringen. Nicht nur, dass ihr euer Zuhause verlassen habt.
Das Bild zeigt die kleine Sidonie. Sie ist eines von den Flüchtlingskindern, denen wir geholfen haben. Und ich wollte mit ihrer Geschichte einfach dem Ganzen auch einen Namen und ein Gesicht geben, damit die Menschen verstehen, um wen es hier geht. Ich hatte schon vorab erklärt, wo das Problem ist, warum der Krieg entstanden ist. Und wenn ich dann sehe, die kleine Sidonie, sie ist 4 Jahre alt und sie ist völlig unbeteiligt und sie hat alles verloren, sie weiß nicht, was ist morgen. Es ist schon furchtbar, wenn man nichts tun kann, aber wenigstens Sidonie und ihre Familie, denen konnten wir helfen. Und es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, das ist völlig absolut richtig. Aber für Sidonie und ihre Mutter und die Geschwister hat sich wenigstens zu etwas Besserem geändert. Das ging mir schon sehr nahe, ihr Schicksal.
Am 31. Januar in Logi Birni treffen wir als erst auf den Subpräfekt, der direkte erste Vorgesetzte, auf dem Platz eine Lösung zu finden. Der Bischof mit 2 Priestern treffen in Logi Birni den Obersten vom Dorf.
Da fuhren wir nach Logone Birni, dort, wo dieser Krieg eigentlich entstanden ist, wo das Feuer entfacht ist, das dann die Unruhen ausgelöst hat. Und Treffen mit Hoheiten auf dem Terrain gehören manchmal mit dazu, weil ohne ihre Einwilligung können wir wenig ausrichten. Es ist gut, dass sie darüber informiert sind, wenn wir da sind. Und da ich aktuell mit dem Bischof unterwegs bin, kam das sehr gelegen, denn auch er muss mit ihnen kooperieren. Und es gibt dabei verschiedene Oberhäupter. Es gibt einen offiziellen vom Staat, der direkt unter dem Präsidenten handelt. Des Weiteren gibt es den Sultan, den traditionellen Chef, sowie seine Untergebenen. Und die traditionellen Chefs haben bis heute eine sehr hohe Stellung im Land. Die Rangreihenfolge ist ganz klar festgelegt. Und wir durften dann all diese Hoheiten treffen. Der Palast des Sultans hat mich sehr beeindruckt. Der ist tatsächlich schon über hunderte Jahre identisch, unverändert. Und im Palast hat mir dann der Sultan Fotos von seinem Vater, seinem Großvater und weiteren Vorfahren gezeigt, die vor ihm regierten. Der Sultan von Logone Birni wurde im Alter von erst 9 Jahren gewählt, weil sein Vater zu früh verstarb. Und dass weißer Besuch bei ihm vorbeikam, das hat sie alle sehr gefreut, weil seit vielen Jahren kam niemand Weißes mehr, weil die Sicherheitslage sehr ungewiss ist. Und dass wir da waren, das war für sie ein Zeichen, dass Besserung in Sicht ist und dass wir auch an sie denken und sie nicht vergessen haben.
Ich habe gesehen, dass hier der Bischof und auch die Priester keine Schuhe tragen.
Das war, weil wir in seinen Palast eingetreten sind und wir wollten nicht den Teppich zerschmutzen mit den staubigen Schuhen, darum haben wir die Schuhe abgezogen.
Dann habt ihr auch das IKRK getroffen. Arbeitet ihr irgendwie in einer Form zusammen?
Nein, wir trafen sie wirklich nur rein zufällig, weil in dieser Region ist kaum jemand unterwegs und wenn man ein größeres Auto sieht, ist ganz klar, das ist eine Hilfsorganisation. Und dass ich das IKRK gesehen habe, hat mich auch gefreut. Das zeigt auch, dass andere hier auch aktiv sind und sich darum kümmern, warum ist dieser Krieg ausgebrochen und wie kann man helfen. Und es sind so viele Dörfer betroffen und ich habe dann gesehen, dass sie sich informiert haben, welche Dörfer wo sind und wie sie heißen und wer sie organisiert und was man tun kann. Das hat mir gefallen zu sehen, dass wir nicht die Einzigen sind auf dem Terrain, das wirklich so viel Hilfe braucht.
Das waren so die wesentlichen Eindrücke von deiner Reise. Möchtest du noch irgendwie etwas ergänzen?
Ja, es ist jeder Tag eine Überraschung. Jeder Tag bringt viele Geschichten. Ich notiere das oft in mein Tagebuch, weil es einfach zu viel ist und ich nicht alles im Kopf behalten will. Es sind bleibende Eindrücke auch für mich, für mein gesamtes Leben. Manchmal ist die Kamera unerwünscht, weil Militär oder Polizei oder sonst eine Sicherheit da ist, man darf nicht. Manchmal ist es aber auch so, dass das Leid so schrecklich ist, dass man es nicht mehr bildlich festhalten möchte, weil man nicht als, ich fühle dann als Tourist, ich möchte nicht ihr Leid fotografieren, es geht zu nah, es ist zu schlimm und oft lasse ich dann die Kamera auch weg und Es ist trotzdem, jeder Tag ist spannend. Ich weiß nie, was ist morgen, was ist übermorgen. Wir fahren von Region zu Region. Wir prüfen Realisiertes. Wir erhalten täglich neue Anfragen. Ich selektioniere, wo, wie, was können wir helfen. Priorität haben eigentlich immer die Kinder. Was auch klar ist, typisch für das Land. In meinen Augen nichts funktioniert, aber alles ist irgendwie möglich. Das ist mir in der Vergangenheit wieder bewusst geworden. Was nicht passt, wird passend gemacht. Irgendwie geht's immer. Sei es die Autoreparatur im Busch oder eine Person auffinden, die keine Telefonnummer hat und zu Fuß irgendwo über 2 Kilometer Wasser sucht. Für die Menschen hier, der Alltag ist nichts Neues. Für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie diese Überlebenskünstler ihr Leben meistern.
Herzlichen Dank, liebe Katja, für das spannende, schöne Interview, für die schönen Gedanken. Und Radio Gloria wünscht dir und ganz Ascha, allen Bischöfen, Priester, Franziskanerinnen und einfach alle, die mit euch verbunden sind, reicher Gottessegen und alles Gute. Wir freuen uns natürlich wieder auf die nächste kommende Sendung mit dir zusammen.
Danke vielmals, liebe Andrea. Es ist schön, dass wir dank eurem Radio eine Plattform haben, wo wir ab und zu darüber berichten können, um auch in der Schweiz etwas darüber zu erzählen. Und wir sind sehr froh, dass ihr uns diese Möglichkeit gibt. Danke vielmals, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Interesse. Und ich wünsche allen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Das war die Sendung mit Katja Bruin von Ascha. Sie hat erzählt über ihren Einsatz vor Ort in Kamerun. Und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio bestellen. Auch wenn Sie eine Spende entrichten möchten, dann können Sie das sehr gerne tun. Ascha ist für jeden Franken dankbar. Weitere Informationen kriegen Sie unter www.ascha.ch. Oder Sie können sie auch in Unterriberg anrufen, Katja Bruin. Auch wenn Sie eine heilige Messe lesen möchten, dann wird das sehr gerne gemacht von Pfarrer Siduan. Und das Messgeld kostet pro heilige Messe 10 Franken und das können Sie auch direkt mit Katja Bruin besprechen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Gottes Segen, bleiben Sie behütet in Gottes Hände, Ihre Andrea Marti.